the first step in the recreation of the European family must be a partnership between France and Germany. In this way only can France recover the moral and cultural leadership of Europe.
Das vereinigte Europa könne nur entstehen durch eine Partnerschaft zwischen Deutschland und Frankreich. Das sagte Winston Churchill im September 1946 in Zürich, also vor fast 80 Jahren. Aber 6 Jahre früher, im Juni 1940, liegt auf seinem Regierungstisch in London eine viel radikalere Idee. Nicht Partnerschaft, sondern ein gemeinsamer Staat. Nicht zwischen Frankreich und Deutschland natürlich, sondern zwischen Frankreich und dem Vereinigten Königreich. Folge 98 von Frankophil, heute über das Projekt eines gemeinsamen britisch-französischen Staates im Juni 1940. Bordeaux, 16. Juni 1940. Frankreich bricht militärisch zusammen. Die Regierung von Ministerpräsident Paul Reynaud ist aus Paris geflohen. Minister schlafen auf Feldbetten, Akten liegen in Koffern. In London entwickelt derweil Jean Monnet eine radikale Idee. Wenn Frankreich nicht mehr souverän ist, kann es auch keinen Waffenstillstand mehr schließen. Also sollen beide Länder einfach zu einem Staat werden. Am Nachmittag stimmt der britische Premierminister Winston Churchill zu. Und dann passiert etwas Unfassbares. Der französische Unterstaatssekretär Charles de Gaulle ruft von London aus Premierminister Paul Reynaud in Bordeaux an und liest ihm am Telefon den Text vor. Kein Kurier, kein Vertrag auf Papier. Ein Staatsgründungsprojekt diktiert über eine Telefonleitung. Frankreich und Großbritannien sollen in Zukunft nicht mehr zwei Nationen sein, sondern eine einzige Union. Gemeinsame Staatsbürgerschaft, gemeinsame Regierung, gemeinsame Kriegführung, notfalls aus Nordafrika. Das Kabinett in Bordeaux hört den Text zum ersten Mal. 2 Stunden später ist die Regierung zerbrochen. Warum entscheidet sich ein Land am Rande des Zusammenbruchs gegen maximale Integration und für den Waffenstillstand? Darüber und über die britisch-französische Union von 1940 spreche ich heute mit dem Historiker Guido Thiemeyer. Er ist Professor für Neuere Geschichte an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Herr Thiemeyer, in welcher Lage hat sich Frankreich rund um den 16. Juni 1940 befunden, damit wir mal die Grundlagen erstmal klären, militärisch und politisch?
Also das Land war im völligen Zusammenbruch. Ja, das war eine sehr extreme Situation, wie sie wahrscheinlich nur sehr wenige Länder auch im Zweiten Weltkrieg in der zugespitzten Art und Weise empfunden haben. Einerseits hat man sich lange Zeit in Sicherheit gefühlt, weil man eben formal zumindest und auch von der Erwartung her stärkste Armee der Welt, zumindest auf jeden Fall Europas, verfügte. Das schien Sicherheit zu geben. Dann gab es die berühmte Maginot-Linie. Auch das war etwas, was eben für Sicherheit sorgte. Alles das hatte völlig versagt. Und die französischen Truppen brachen auch militärisch sehr schnell zusammen. Aber das ist nicht das Einzige, sondern man muss eben auch sehen, das Land befand sich auch insofern im Zusammenbruch, als eben große Teile der Bevölkerung aus dem Norden Richtung Süden flohen. Die Straßen waren verstopft, die Menschen waren also in Panik, in heller Aufregung. Die Infrastruktur ist völlig auseinandergebrochen. Das hatte mit den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges zu tun, dass die Menschen eben dachten, das wird ganz ähnlich ablaufen. Lange Stellungskriege im Norden des Landes, die dazu geführt hätten, dass das Land im engsten Sinne des Wortes verwüstet wurde. Alles das erwartete man. Insofern war das wirklich ein Land im Juni 1940, das total im Zusammenbruch war. Und das zudem, das war der dritte Aspekt, eigentlich auch politisch total gespalten war. Ne? Also auf der einen Seite gab es Leute, nein, wir müssen auf jeden Fall weiterkämpfen. Auf der anderen Seite gab es jene, die gesagt haben, nein, also ein Waffenstillstand so schnell wie möglich, um das Schlimmste zu verhindern.
Und die Regierung hat ja Paris schon verlassen.
Die Regierung war ebenfalls auf der Flucht, genau, Richtung Süden. Die sind nach Bordeaux gegangen und haben von dort aus versucht, die Dinge zu organisieren. Aber auch das war natürlich nicht eine Hilflosigkeit, die sich daraus deutlich wird. Ne?
Und dann liegt an diesem 16. Juni 1940 plötzlich ein Dokument auf dem Tisch. Und dieses Dokument sagt, Frankreich und Großbritannien, das Vereinigte Königreich, sollen ein einziger Staat werden. Wie radikal war dieser Vorschlag wirklich?
Einerseits war er gar nicht radikal, dann griff zurück auf Erfahrungen, die man auch im Ersten Weltkrieg schon gemacht hatte. Und hierbei spielten insbesondere Leute wie Jean Monnet eine wichtige Rolle, aber auch Arthur Salter, ein Brite. Und die hatten schon im Ersten Weltkrieg den Nachschub organisiert von den USA nach Europa, also zu den Westmächten in Europa, Großbritannien und Frankreich. Und ihnen war klar, dass eben ein solcher Krieg wieder eine enorme wirtschaftliche Bedeutung haben würde, dass der wirtschaftliche Nachschub sehr, sehr wichtig werden würde. Ja. Monet schreibt schon in den ersten Kriegstagen, ich glaube, das ist 3. September oder so, einen Brief an Renault, in dem er eben sagt, wir müssen das wieder so organisieren. Dieser Krieg wird ganz ähnlich werden wie der Erste Weltkrieg. Und wir haben das sehr spät im Ersten Weltkrieg erst organisiert. Lass uns jetzt schon eine gemeinsame Wirtschaftsverwaltung machen zwischen Großbritannien, Frankreich und den USA am besten. Auch schon. Das ist das eine. Das ist durchaus schon länger in der Diskussion. Auch in der britischen Verwaltung wird schon länger darüber diskutiert. Hier spielt John Maynard Keynes, der berühmte Ökonom, eine sehr wichtige Rolle, der ganz ähnlich argumentiert wie Monet und sagt, also das ist nicht zuletzt ein Wirtschaftskrieg, ein globaler Wirtschaftskrieg, der auf uns zukommt. Insofern müssen wir da sehen, dass wir eben Wirtschaft gemeinsam organisieren. Und das bedeutet vor allen Dingen im Denken von Monet, dass man Behörden schafft, die über den Staaten stehen und gleichsam, naja, so eine Art Einkaufsgenossenschaft, ja, in denen man gemeinsam Waffen kauft, in denen man gemeinsam Rohstoffe kauft und ähnliches. Und das unabhängig von Regierungen, sondern eher administrativ, ja, also Verwaltungen jenseits des Staates. Das ist das, was Monet vorschwebt, was im Ersten Weltkrieg, wie gesagt, in der Endphase des Ersten Weltkrieges auch so existiert hatte. Das ist das, wo ich sagen würde, das ist eigentlich schon häufiger so gemacht worden, wurde auch mehrfach in den 1920er, 1930er Jahren in völlig anderen Kontexten diskutiert. Was aber völlig neu ist an diesem Vorschlag vom Juni 1940 ist, dass es eben auch eine politische Dimension hat. Ja, also dass eben Churchill vorgeschlagen hat, auch ein gemeinsames Parlament, wie das genau aussehen sollte, das ist ein bisschen vage geblieben, aber die Idee, die Parlamente, also die französische Nationalversammlung, das britische Unterhaus zusammenzulegen, aber auch gemeinsame Ministerien, ja, und dann auch so Sachen wie Föderalstaat, das ist ja etwas, was eigentlich dem politischen Denken der Briten doch eher fremd ist und den Franzosen auch, ja, auch das sind Dinge, die sehr, sehr ungewöhnlich sind und die ich erklären würde aus dieser Not, in der eben sich beide Länder befanden. Also Frankreich, habe ich eben schon gesagt, im völligen Zusammenbruch. Aber auch Großbritannien war in keiner Weise auf diesen Krieg vorbereitet. Da musste man irgendetwas finden, was eben da aus dieser Notsituation herausführt. Und das ist, naja, ein Strohhalm gleichsam, an den man sich versucht zu halten, der ja dann auch praktisch keine Rolle gespielt hat.
Sie sagen, gemeinsames Parlament war angedacht, gemeinsames Kriegskabinett. Wie sieht es aus mit einer gemeinsamen Staatsbürgerschaft, einer gemeinsamen französisch-britischen Staatsbürgerschaft?
Auch das ist etwas völlig Neues. Ja, das ist auch sehr ungewöhnlich. Die 1920er, 1930er Jahre, das ist eigentlich so die Hochphase des europäischen Nationalismus. Ja, also wenn man eben in nationalen Kategorien denkt. In der Situation eine gemeinsame Staatsbürgerschaft zwischen Großbritannien und Frankreich, das war auch etwas sehr, sehr Ungewöhnliches. Hat es in dieser Form zumindest von verantwortlichen Politikern nicht gegeben. Intellektuelle hatten da schon drüber nachgedacht, aber ein britischer Premierminister nicht.
Können wir die Geschichte ja vorwegnehmen und schon mal lösen, dass dieses große Projekt am Ende gescheitert ist. Aber um zu verstehen, warum es gescheitert ist, muss man sich wahrscheinlich doch etwas genauer auch mit der Psychologie in Frankreich, mit der Psychologie in London, im Vereinigten Königreich auseinandersetzen, auch mit dem Weltbild der französischen Eliten. Der französische Oberbefehlshaber, der spricht von einem Urteil Gottes, was die militärische Situation Frankreichs im Juni 1940 anbelangt. Wie stark, um das nochmal zu klären, wie stark war die Niederlage auch eine mentale Katastrophe für Frankreich?
Das war eine ganz starke mentale Katastrophe, spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Das ist bis heute, würde ich fast sagen, durchaus gilt das als der große Schock in der französischen Geschichte. Dieser plötzliche militärische Zusammenbruch. Ich hatte eben schon gesagt, Frankreich gilt als militärische Großmacht 1940. Dass dann dieses Land innerhalb weniger Wochen angesichts des deutschen Ansturms zusammenbrach, damit hatte niemand gerechnet. Und Weygand ist, also der französische Oberbefehlshaber, ist nicht ganz unschuldig daran. Ja, also die Franzosen haben eben sehr, sehr lange an alten militärischen Konzepten, die im Kern aus dem Ersten Weltkrieg stammten, festgehalten und haben eben wesentliche Teile der Entwicklung militärischer Technik, und hier ist insbesondere die Panzerwaffe von großer Bedeutung, haben sie nicht erkannt. Ja, das haben das völlig unterschätzt. Insofern ist Weygand natürlich nicht alleine, aber einer derjenigen, die verantwortlich sind für die Niederlage. Und dass er nun sagt, gut, also das ist ein Urteil Gottes, das ist natürlich dann auch der Versuch, sich selbst zu entschuldigen und höhere Kräfte dafür zur Verantwortung zu ziehen, aber politisch sicher durchschaubar. Ja.
War denn die politische Führung überhaupt noch in der Lage, in dieser Situation strategisch zu denken, wenn man da heute in den Akten schaut und die Diskussionen im Kabinett sich nochmal vergegenwärtigt? Oder ging es einfach nur noch darum zu reagieren?
Es ging nur noch darum zu reagieren. Strategisch sowieso schon nicht mehr, vielleicht taktisch. Also die französische Regierung ist gespalten, grob gesagt, in zwei Lager. Auf der einen Seite gibt es diejenigen, die sagen, nein, wir dürfen auf keinen Fall kapitulieren. Und Weygand ist dagegen. Er sagt, also militärisch werden wir das nicht durchhalten. Aber es wäre eine Frage der Ehre. Ja? Es ist aber auch eine Frage der Ideologie gewesen, weil eben die französische Republik dem nationalsozialistischen Deutschland scharf entgegenstand. Ja? Das sind zwei völlig verschiedene Denkweisen, zwei völlig verschiedene politische Ideologien, die hier aufeinander getroffen sind. Die Republikaner wollten sich dem Nationalsozialismus nicht unterwerfen. Das sind diejenigen, die sagen, wir müssen durchhalten. Auf der anderen Seite sind es militärische erfahrene Leute, wie eben einerseits Weygand, andererseits aber auch Pétain, der ja eben auch militärische Expertise hatte, die sagen, also militärisch werden wir diesen Krieg nicht gewinnen können, zumindest im Augenblick nicht. Die allerdings auch, und das trifft vor allen Dingen für Pétain zu, aber auch durchaus für andere, Sympathien hatten für das, was in Deutschland eben war, nämlich ein autoritärer Staat. Pétain war eigentlich eher Monarchist. Ja, also er hat eher so in den monarchischen Kategorien gedacht und nicht republikanisch. Der Staat, der dann entstanden ist, der État français unter der Leitung von Pétain, orientierte sich weniger an Deutschland als vielmehr an Italien, also das faschistische Italien. Gibt es sehr, sehr viele Parallelen. Auf jeden Fall war es ein autoritärer Staat. Und das ist genau das, was die französische Regierung auch spaltet in dieser Zeit. Auf der einen Seite die Republikaner, auf der anderen Seite die Anhänger eines autoritären Staatsmodells, was in Europa in dieser Zeit nichts Ungewöhnliches war. Also viele Staaten waren inzwischen autoritär und diese Spaltung einerseits republikanisch-demokratische Denkweise, andererseits eben autoritärer Staat, das gab es in fast allen europäischen Staaten. Insofern war Frankreich da keine besondere Ausnahme, aber es war eine extrem zugespitzte Situation, weil das Land eben, wie eben gesagt, im Zusammenbruch war.
Und man muss vielleicht auch noch ergänzen, dass in den 30er Jahren ja durchaus auch viele bekannte französische Intellektuelle einen positiven Blick auf dieses autoritäre Regime in Berlin geworfen haben.
Ja, das war nicht nur eine Sache der Politik. Das war auch durchaus eine Frage von Intellektuellen. Es gab eine große Begeisterung für insbesondere den italienischen Faschismus in Frankreich. Also Deutschland weniger zu diesem Zeitpunkt, aber vor allen Dingen nach Italien haben viele französische Intellektuelle gedacht, Marcel Där spielt hier eine wichtige Rolle, aber auch andere, die gesagt haben, was da in Italien passiert, das ist wunderbar. Sie haben sich auch sehr stark von der Propaganda der Italienischen blenden lassen, von den Bildern des Duce, des Faschismus, die ja auch eine Fassade waren natürlich. Aber das ist durchaus etwas, was auch in die Intellektuellen hineinging, auf jeden Fall, ja.
Sie haben gerade ja schon ziemlich eindrücklich erläutert, wie dramatisch diese militärische Lage war. Wenn wir jetzt darauf schauen, auf ein Projekt, hier zwei Staaten miteinander zu verschmelzen, dann müssen wir natürlich auch über das Thema Vertrauen reden. Und da, wenn wir dann auf der militärischen Seite sind, dann müssen wir über Dünkirk reden. Also da ging es darum, dass die Briten von der französischen Kanalküste dann ja ihre Soldaten wieder zurückziehen konnten. Hitler hatte seine Streitkräfte angehalten vor Dünkirk, sodass die evakuiert werden konnten, die britischen Soldaten. Welche Rolle spielte das am Ende auch für die französische Seite beim Thema Vertrauen? Wie sehr kann man den Briten eigentlich vertrauen?
Das ist ein ganz interessanter Punkt, aber man muss ein bisschen weiter, glaube ich, nochmal zurückgreifen in die Geschichte, um den Gesamtzusammenhang deutlich zu machen. Also seit eigentlich dem 30-jährigen Krieg gibt es so einen französisch-britischen Antagonismus. Ja, also das waren die beiden Großmächte, die eigentlich immer in Rivalität zueinander standen, bis weit in das 19. Jahrhundert hinein. Und was sie in eine Allianz hineinbringt, das sind eigentlich die Deutschen. Ja, einerseits die Gründung des Deutschen Reiches auf Kosten Frankreichs, also Elsass-Lothringen ist abgetrennt worden und hat diesen deutsch-französischen Gegensatz geschaffen. Und das bringt die Franzosen und die Briten einander näher. Dann nochmal etwas verschärft im Ersten Weltkrieg, da sind sie eine Allianz. Aber das war eben, wenn man es langfristig betrachtet, eher die Ausnahme. Insofern gibt es also schon durchaus, gerade auch in der französischen politischen, auch intellektuellen Elite, auch in der medialen Öffentlichkeit, immer ein gewisses Misstrauen gegenüber den Briten. Ja, insbesondere gegenüber jenen Leuten, die sagen, naja, lass uns doch lieber mit den Italienern oder lieber mit den Deutschen zusammengehen. Also da gibt es durchaus eine nicht kleine Gruppe in Frankreich, die ein tiefes Misstrauen gegenüber den Briten hegt. Ja, und das ist übrigens auch umgekehrt von der anderen Kanalseite genauso. Ja, auch in Großbritannien gibt es tief sitzende Ressentiments gegen Frankreich, von denen man sich häufig verraten fühlte oder ähnliches. Ja. Das scheint sich dann aus dieser Perspektive in Dünkirchen zu wiederholen, ja, dass die Briten eben nicht an französischer Seite weiterkämpfen, sondern ebenfalls eigentlich wie französische Armee auch zu retten versucht, was noch zu retten ist, indem man eben die restlichen Truppenteile über den Kanal nach Großbritannien wieder schafft, was auf französischer Seite bei vielen Menschen als Verrat wahrgenommen wurde. Ja. Und wenn man das dann nochmal ein Stück weiter dreht, dann Juli 1940 sind es eben die Briten, die die französische Flotte angreifen. Marcel Kébir wird die französische Flotte von der Royal Air Force angegriffen und zu großen Teilen vernichtet. Auch das bestätigte dieses Weltbild, was nach wie vor vorherrschte, sowohl in Frankreich als auch eben in Großbritannien, dass man von der Struktur her eigentlich Antagonisten sind und nicht eben verbündet.
Und das ist die Folie, vor der sich dann dieser Plan entfalten kann, den, Sie haben das gesagt, Jean Monnet entwickelt hat für diese, oder an dem Jean Monnet mitgeschrieben hat für diese französisch-britische Union. War das eigentlich schon eine Vorform für die Europäische Union, die dann zumindest die Vorläuferorganisation maßgeblich von Jean Monnet entwickelt wurde?
Ja, das ist typisch die Denkweise für Monnet. Und wenn man sich das ansieht, Monnet hat keine Staatlichkeit vorgeschlagen wie Churchill. Also bei ihm taucht das die Idee eines gemeinsamen Parlaments beispielsweise überhaupt nicht auf. Was Monnet vorschwebte, war eher eine technokratische Zusammenarbeit im Rahmen einer gemeinsamen Behörde, wo eben wirtschaftliche und militärische Probleme gelöst werden können. Und ganz ähnlich ist aber auch dann der Beginn dieser europäischen Integration, die ja maßgeblich von Monnet zumindest intellektuell geprägt wird, in den 1950er Jahren. Dieser Vorschlag von Schumann im Mai 1950, interessanterweise auch der Begriff hohe Behörde, sagt man auf Deutsch, Haute Autorité im Französischen, das ist keine Regierung. Ja, und Monnet hat überhaupt kein Parlament vorgesehen, sondern das sind Technokraten, die da sitzen. Ja, und die sollen eben nach Möglichkeit europäische Kohle- und Stahlindustrie möglichst effizient organisieren, ja, nach planerischen Überlegungen. Das ist das. Das ist keine Regierung, es gibt auch keine parlamentarische Verantwortung für diese Leute. Man hat dann zwar eine parlamentarische Versammlung in der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl mit dazugenommen, aber das war nicht die Idee von Monnet, sondern das war eher Walter Hallstein auf deutscher Seite, der gesagt hat, naja, also wir üben hier Macht aus und das muss eben auch parlamentarisch kontrolliert werden. Und der Kompromiss war dann, okay, wir machen ein Parlament oder eine parlamentarische Versammlung, aber sie hat nur beratende Funktion. Ne? Damit konnte dann Monnet auch wieder leben. Ne? Das war, aber die Denkweise ist ganz ähnlich. Eine technokratische Kooperation, die eben konkrete Probleme lösen soll im Weltkrieg einerseits und dann aber eben nach dem bei der Konstruktion Europa andererseits.
Hat da auch die Sorge vor einem Souveränitätsverlust eine Rolle gespielt bei Jean Monnet, dass er halt Angst hatte, das ist ja in Frankreich nochmal eine ganz besondere Bedeutung, die französische Souveränität da in Frage zu stellen?
Es ging Monnet weniger um die Souveränität. Er hat ja das konstruiert gleichsam, was man nennt in dem Völkerrecht als supranational. Das bedeutet, es werden konkrete Hoheitsrechte abgegeben vom Einzelstaat an eine internationale Organisation. Und das war 1950 eben Kohle und Stahl. Ja? Also in der dann entstandenen Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl hatten die Mitgliedstaaten keine Kompetenzen mehr auf Kohle- und Stahlpolitik. Das ist natürlich aufs Gesamte gesehen ein relativ kleines Politikfeld, aber es ist ein Souveränitätsverzicht gewesen. Es ist bedeutsam deswegen gewesen, weil das sind die Schlüsselindustrien damals gewesen. Ne? Also es ist so, wenn man heute eben Energie oder Ähnliches verstaatlichen würde, also europäisieren würde, dann wäre das ein ganz ähnlicher Effekt. Also schon ein bedeutsames Politikfeld, aber eben nur eines unter vielen.
Aber woher kommt diese Zurückhaltung beim Thema staatliche Institutionen, also gemeinsames Parlament, eine politische Integration? Woher kommt diese Zurückhaltung bei Monet?
Die kommt sicherlich daraus, dass Monet war Republikaner. Ja, und das ist eben auch ganz eng mit der französischen politischen Denkweise, die letztlich auf die Revolution oder vielleicht auch noch davor intellektuell zurückzuführen ist, dass Souveränität ganz eng gebunden ist an Parlament und eben auch letztlich an die Nation. Also das, was die Franzosen unter der Nation verstehen, nämlich eben einen politischen Körper, der letztlich sein Schicksal selbst bestimmen muss. Ja? Das kann institutionell durchaus unterschiedlich sein und wir haben ja auch verschiedene Republiken seit der französischen Revolution. Das kann man unterschiedlich organisieren. Aber letztlich muss es eine Volkssouveränität geben. Ja? Und das ist eben ganz eng auch mit dem französischen Nationsbegriff verbunden, dass es eben eine europäische Nation nicht gibt aus dieser Perspektive. Das kann man durchaus diskutieren, da kann man unterschiedlicher Meinung zu sein. Aber eben in der französischen Republikanismus ist eine europäische Nation unmöglich. Und darum muss eben letztlich Macht und Souveränität auf den Nationalstaat begrenzt sein. Das heißt aber nicht, dass er dann doch in konkreten Situationen auf Teile dieser Souveränität verzichten kann. Also da ist man dann, das ist aber unterschiedlich, also das sah de Gaulle beispielsweise sehr viel anders als Monet. Aber da war Monet bereit, durchaus eben in bestimmten konkreten Notsituationen Kompromisse einzugehen.
Und warum war Churchill bereit, da zumindest auf dem Papier noch einen Schritt weiter zu gehen? Weil er hat ja die Idee eines gemeinsamen Parlaments unterstützt.
Das ist eine sehr überraschende Sache. Also ich kann mir diese nur erklären dadurch, dass es eben auch für Churchill im Juni 1940 eine extrem zugespitzte politische Situation war, in der es nicht nur um die Existenz Frankreichs und damit des wichtigsten Festlandsverbündeten Großbritanniens ging. Man muss ja sehen, die Sowjetunion war zu diesem Zeitpunkt ja noch mit dem nationalsozialistischen Deutschland verbündet. Insofern war Frankreich das einzige Land, oder das einzig größere oder bedeutendere Land auf dem Festland, das noch auf britischer Seite war. Das wollte man unbedingt handelt. Auf der anderen Seite war eben aber auch Großbritannien bedroht. Ja, also diese enorme militärische Maschinerie, die man in Großbritannien auch unterschätzt hatte, die bedrohte auch die britische Insel. Zwar ist es den Briten dann gelungen, in der zweiten Jahreshälfte 1940 und im Frühjahr 1941 eine Invasion, die ja die Deutschen durchaus geplant haben, zu verhindern, aber das wusste er im Juni 1940 noch nicht. Ja, also das war eine extrem zugespitzte Situation. Dass Churchill, dass das für ihn kein Herzensprojekt war, kann man daran sehen, dass er dann ja nach dem Krieg, September 1946, in Zürich diese berühmte Rede hält. Und auch hier sagt er ja wieder, wir wollen Vereinigte Staaten von Europa, also so nennt er das ja auch. Allerdings, die Basis soll sein, eine enge französisch-deutsche Union und eben keine britische, die Briten, so sah Churchill das 1946, die wären außerhalb Europas, die hätten da also, die würden das protegieren, aber sie wären nicht Bestandteil. Aber die Idee gleichsam, die er 1940 im Juni formuliert, überträgt er dann im September 1946 auf Deutschland und Frankreich und sagt, macht ihr doch eine Union und baut auf dieser Basis dann die Vereinigten Staaten von Europa. Dieser Unionsgedanke, der ist bei Churchill durchaus da, aber was besonders ist im Juni 1940, dass Großbritannien dabei ist.
Jetzt dürfen wir einen Politiker nicht vergessen, der damals, also zumindest am 16. Juni und in diesen Junitagen noch keine so entscheidende Rolle gespielt hat, aber der später eine entscheidende Rolle spielen wird. Warum unterstützt ausgerechnet General de Gaulle diesen Plan, der ja dann aus Bordeaux nach London geflohen ist?
Das hat, denke ich, verschiedene Gründe. Der erste Grund ist zweifellos ein militärischer. De Gaulle war eben auch General, der kannte sich auch militärisch aus, hatte militärische Expertise und wusste, ohne die Briten wird Frankreich in dieser Situation nicht überleben können. Das ist das eine. Was aber aus meiner Sicht noch wichtiger ist, dass de Gaulle in dieser Zeit ja auch drum kämpfen muss, eine Anerkennung zu bekommen in Großbritannien. Churchill hatte möglicherweise den Namen de Gaulle schon mal gehört. Man hat ihm sicherlich auch gesagt, wer das ist. Aber eigentlich war das eine ziemlich unbekannte Figur international gesehen. Ja, das war ein französischer Militär, der sicherlich auch politischen Einfluss hatte in Frankreich. Aber international war das ein ziemlich unbeschriebenes Blatt.
Unterstaatssekretär, oder?
Ja, genau. Ja, also, aber, also der hat aber international keine große Rolle gespielt. Also zumindest nicht im Rahmen von Außenpolitik, ja, sondern eher vielleicht in Militärpolitik. Aber das war etwas, wo Churchill sich nicht so richtig für interessiert hatte bis dahin. Ne? Was auch auffällig ist, wie stark de Gaulle kämpfen muss ab 1940, dass er dann anerkannt wird als Politiker, nämlich als Repräsentant des freien Frankreich. Ja? Ich meine, die Situation war ja auch ziemlich verzweifelt für ihn. Er sitzt in London, hat ein paar Leute um sich herum, aber militärisch hat er überhaupt keine Präsenz. Er versucht dann eben das afrikanische Frankreich, die Kolonien auf seine Seite zu ziehen. Auch das gelingt mehr schlecht als recht. Und er ist eigentlich kein politischer Faktor. Darum ist es für ihn sehr wichtig, Zugang zu Churchill zu bekommen und mit Churchill, glaube ich, ins Geschäft zu kommen, von Churchill auch als gleichberechtigt anerkannt zu werden. Das Gleiche passiert ihm später mit Roosevelt. Ja, also auch der amerikanische Präsident nimmt ihn eigentlich nicht richtig ernst. Ja, die Amerikaner planen sogar, nachdem sie dann in den Krieg eingetreten sind, Frankreich nach der Besetzung so zu behandeln wie eben Italien und das Deutsche Reich auch, nämlich als einen Feindstaat. Und de Gaulle hat alle Hände voll damit zu tun, genau das zu verhindern. Ja, das ist, denke ich, der Hintergrund, warum de Gaulle, auch wenn das nicht seine politischen Idealen entspricht, diese Aktion unterstützt.
Nun würde, wenn man das mal in die Gegenwart verfrachtet, so würde über so ein Konzept ja in der Gegenwart jahrelang, monatelang verhandelt, diskutiert, gefeilscht. Damals hatte man diese Zeit nicht. Das musste innerhalb kürzester Zeit entschieden werden, ob es eben zu dieser französisch-britischen Union kommt oder nicht, weil eben die Deutschen Frankreich überrollt haben, kann man ja fast sagen, militärisch, und dann irgendwann auch in Paris stehen würden. Wie hat dann die französische Regierung oder wie kam es dann zu dieser Entscheidung, dass die britisch-französische Union abgelehnt wurde?
Ne, das war letztlich die Entscheidung, dass sich eben die Anhänger eines Waffenstillstandes in der französischen Regierung durchgesetzt haben. Also die Leute um Pétain im Wesentlichen. Ja? Also Végan auf militärischer Seite, aber in der Regierung vor allen Dingen Pétain, der sich dann durchgesetzt hat. Und Pétain, der sich ja dann auch kurz darauf von den Resten der Nationalversammlung gleichsam die Vollmachten geben lässt, die ihn gleichsam zum Diktator machen, ja, in Frankreich, und damit die Republik abgeschafft wird. Ja? Und Pétain hat überhaupt kein Interesse an irgendeiner Kooperation mit Großbritannien. Im Gegenteil, der ist einer von den Leuten, die sagen, also traditionell stehen wir in Konkurrenz zu den Briten. Man kann aber auch sagen, wenn man sich versucht, in die Situation dieser handelnden Leute hineinzuversetzen, wenn man im Sommer 1940 in Frankreich Verantwortung hat, dann war es möglicherweise, zumindest aus Pétains Sicht, auch ein Gebot politischer Klugheit, sich mit den Deutschen irgendwie zu verständigen. Weil wenn man die Lage im Sommer 1940 nüchtern analysiert hat, dann war es tatsächlich so, dass Deutschland auf absehbare Zeit die dominierende Macht auf dem Kontinent werden würde. Also vom Krieg in die Sowjetunion und Ähnlichem war ja noch gar keine Rede, da hat dann niemand mit gerechnet zu diesem Zeitpunkt. Hätte es den Krieg gegen die Sowjetunion nicht gegeben, hätte es auch auf lange Dauer wahrscheinlich eine deutsche Hegemonie in Europa gegeben. Ja? Und von dem Horizont musste Pétain ausgehen. Ja? Insofern kann man durchaus nachvollziehen, dass er sich eher nach Deutschland orientierte als nach Großbritannien.
Es gibt ja diese Umschreibung, ich weiß nicht, ob der Satz so gefallen ist, aber im Grunde war es ja, glaube ich, die Stimmung, da heißt es lieber eine Nazi-Provinz als ein britisches Dominion. Ist das übertrieben oder beschreibt das tatsächlich die Stimmung damals in Bordeaux im Kabinett?
Das beschreibt die Stimmung derjenigen, die Deutschland freundlich waren. Ja? Also de Gaulle hätte das nicht unterschrieben. Ja? Und viele Republikaner, die ja dann auch geflüchtet sind aus dem Land, haben das mit Sicherheit auch nicht unterschrieben. Ja? Aber die Leute um Pétain, also Pierre Laval und Darlan und wie sie alle heißen, für die war das zweifellos so richtig. Ob der Satz tatsächlich gefallen ist, das ist mir auch unbekannt, ja.
Welche Entscheidungsgrundlage gab es überhaupt bei dieser britisch-französischen Union? Es gab ein Telefonat, wenn ich das richtig gelesen habe, wo irgendwie die Kernpunkte eines solchen Zusammengehens durchtelefoniert wurden von London nach Bordeaux. Aber welche Entscheidungsgrundlage Grundlage hatten die Politiker dann letzten Endes in Frankreich, in der französischen Regierung, um über diesen Vertrag oder dieses Projekt überhaupt abstimmen zu können?
Naja, also man darf sich das nicht so vorstellen wie das heute. Sie haben eben angedeutet, das dauert heute Monate, vielleicht sogar Jahre, um über sowas zu verhandeln. Das hat natürlich damit zu tun, dass man also dann auch eine große Expertise hat in verschiedenen Ministerien. Dann kommen eben juristische Berater, ökonomische Berater und so weiter. Alles das hatte man in Bordeaux nicht. Ja, man muss sich das wirklich extrem improvisiert vorstellen. Diese Leute sitzen in Bordeaux und sind eigentlich von allen Experten abgeschnitten und müssen ganz schnell entscheiden. Es ist ja auch so, dass gerade in diesem Telefonat, das Sie gerade erwähnt haben, wurde ja dann auch sehr betont, das muss jetzt ganz, ganz schnell gehen, ja, angesichts der militärischen Situation. Wir haben nicht die Zeit, jetzt noch wochenlang nachzudenken und zu diskutieren. Entweder ihr macht das sofort oder ihr lasst es eben bleiben, ja, angesichts der Spaltung der französischen Regierung und dann eben der Entscheidung für Pétain ist das nicht weiter verfolgt worden. Aber das spielt schon eine ganz wichtige Rolle, dass eben, glaube ich, so diese ökonomische, die völkerrechtliche Expertise hier völlig gefehlt hat.
Das heißt, ich muss mir im Kabinett vorstellen, es gibt drei Handlungsoptionen sozusagen. Einmal, man könnte den Krieg fortsetzen von Nordafrika aus, wäre ja auch zumindest eine theoretische Überlegung gewesen. Dann die zweite Alternative, den Waffenstillstand anstreben, auf die Deutschen zugehen, ja, und nach den Konditionen fragen oder eben diese britisch-französische Union eingehen. Das waren die drei Alternativen.
Ja, ich bin nicht sicher, ob die dritte Alternative tatsächlich in dieser Weise diskutiert wurde. Ja, denn eigentlich bedeutete sie ja genau das Gleiche wie die erste Option, ja, dass man den Krieg fortführt, weil die Deutschen hätten sich nicht groß darum gekümmert, wenn man eine britisch-französische Union verkündet hätte. Im Krieg mit Großbritannien befanden sich die Deutschen sowieso. Sie hätten wahrscheinlich das französische Kernland, also das Kernfrankreich, sehr schnell militärisch auch besetzt. Von Nordafrika aus den Krieg weiterzuführen, das wäre militärisch kaum möglich gewesen. Ja? Also es hätte nichts Grundlegendes geändert. Darum würde ich sagen, gibt es eigentlich nur zwei Optionen. Ja? Entweder den Waffenstillstand zu suchen oder weiterzukämpfen. Aber dieser Weiterkämpfen war eher eine symbolische Sache, wo man gesagt hätte, wir retten die republikanische Ehre, als dass das wirklich zu einem politischen Ziel geführt hätte.
Und doch wollte ja im Grunde genommen der Ministerpräsident, Sie haben jetzt gerade ja schon Philippe Pétain erwähnt, der den Waffenstillstand angestrebt hat, aber der Ministerpräsident Paul Reynaud, der wollte doch den Krieg fortsetzen im Grunde.
Der wollte den Krieg fortsetzen. Das war genau das, das war ähnlich wie de Gaulle. Ja, der sagte, also wir haben eine Schlacht verloren, das ist de Gaulle, aber eben nicht den Krieg. Und so hat Reynaud auch gedacht. Ja, das wäre die zweite Option gewesen. Ne? Das, denke ich, hätte man versuchen können. Ob das Frankreich in der Situation wirklich geholfen hätte, da bin ich mir nicht so sicher. Ja, also sicherlich war das der Waffenstillstand katastrophal für das Land. Und das, was dann folgte mit Pétain, sicher auch. Allerdings hätte man es nicht gemacht, wäre das Land eben sofort und nicht erst später vollständig von den Deutschen besetzt worden. Und die Form der Kollaboration, auf der dann eben die Deutschen ja auch aufbauten, also die Kollaboration meine ich jetzt nicht auf der höchsten politischen Ebene, sondern vor allen Dingen die Kollaboration mit der französischen Verwaltung, den französischen Ministerien, aber eben auch mit der französischen Bevölkerung. Große Teile der französischen Bevölkerung haben ja von der deutschen Besatzung profitiert. Und insofern gab es da durchaus eine große Bereitschaft mit den Deutschen, auch jenseits der Ideologie, mit den Deutschen zu kollaborieren. Ja? Und daran hätte sich auch nichts geändert, wenn man formal gesagt hätte, gut, also wir gehen jetzt mit der Regierung nach Nordafrika und sammeln möglicherweise auch militärische Kräfte in Nordafrika. Für das metropolitane Frankreich hätte sich daran nichts geändert.
Jetzt nehmen wir die beiden wichtigsten handelnden Politiker, also den Ministerpräsidenten Paul Reynaud, dann Philippe Pétain, als starke Kraft, auch mit einem großen Sendungsbewusstsein, der Held des Ersten Weltkriegs etc., der für den Waffenstillstand eintritt. Aber entscheidend bei der Ablehnung der britisch-französischen Union, wenn man in die Geschichtsbücher guckt, ist ein anderer Name. Da taucht dann auf einmal der Name des Vizeministerpräsidenten auf und der heißt Camille Chauton. Welche Rolle spielt er?
Chauton ist eine ganz interessante Figur, aus der also ich nicht so richtig schlau geworden bin, muss ich ehrlich sagen. Ja? Also Chauton ist ein Republikaner, aber ein konservativer Republikaner. Ja? Und das zeigt, dass sie eben idealtypisch gezeichneten Lager, wie ich das gemacht habe, ja, auf der einen Seite eben diejenigen, die sagen, wir müssen den Waffenstillstand schließen, auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, wir müssen den Widerstand weiter, den militärischen Widerstand weiterhalten, dass das nicht sich exakt an den ideologischen Grenzen orientiert, sondern dass es durchaus im republikanischen Lager auch Leute gab, die für den Waffenstillstand eingetreten sind. Und Chauton ist ja insofern auch ganz interessant, als er dann in der entscheidenden Abstimmung in der Nationalversammlung ja dabei ist und dafür votiert, dass eben Pétain die Vollmachten bekommt und damit zum Diktator, de facto zum Diktator in Frankreich ernannt wird. Mit anderen Worten, er schafft die Republik mit ab. Ja? Andererseits tritt er wenige Wochen danach zurück. Er ist ja auch Mitglied der Fretin-Regierung dann, tritt dann aber zurück und geht ins Exil in die USA und spielt von da an eigentlich keine politische Rolle mehr, zumindest nicht für Frankreich.
In der konkreten Situation im Kabinett kommt er doch dann erstmal mit dem Vorschlag, fragen wir doch erstmal Hitler nach den Bedingungen für den Waffenstillstand, oder?
Ja, also das zeugt von einer gewissen Naivität. Ja, und darauf wollte ich jetzt gerade auch hinaus. Es ist auch naiv zu glauben, man könnte mit Pétain eine Art Republik weiterführen. Und das würde ich sagen, ist das Ziel gewesen bei Chauton, dass er gesagt hat, nun gut, also wir machen diesen Waffenstillstand, dann können wir vielleicht die Reste der Republik irgendwie auch noch mit rüber retten. Ja? Und wenn wir Pétain, der ja äußerst populär gewesen ist, auch in der französischen Bevölkerung, aber auch so eine gewisse Autorität hatte, wenn man so einen jetzt nimmt und ihn gewissermaßen an die Spitze des Staates stellt, dann können wir die französische Republik eventuell noch retten. Das würde ich Chauton als Gedanke gleich seinem unterstellen, aber er hat dann offenkundig wenige Tage danach gemerkt, wie unsinnig das gewesen ist. Erstens in Bezug auf die Einschätzung der Deutschen, ja, als würden sich die Deutschen drum kümmern, wenn die Franzosen fragen, ja, wie sieht es denn eigentlich aus, wenn wir einen Waffenstillstand machen? Da waren sie nicht mehr in der Lage dazu, solche Verhandlungen zu führen, also die Franzosen nicht mehr in der Lage, solche Verhandlungen zu führen. Das war der erste Teil der Naivität. Und der zweite Teil der Naivität ist aus meiner Sicht eben gewesen, dass er dann eben sich auf die Seite von Pétain geschlagen hat und gedacht hat, Pétain könnte Frankreich, vielleicht sogar ein republikanisches Frankreich retten. Und dass er eben seine Naivität dann eingesehen hat und dann irgendwann die Brocken hingeschmissen hat, gesagt, so, ich gehe ins Exil. Ich glaube, das bestätigt diese These.
Ich gehe ins Exil, damit meinen Sie, dass er später in die USA gegangen ist und dort auch gestorben ist, oder?
Ja, aber der ist ja schon während des Krieges in die USA gegangen. Das ist ja dann, also insofern, Exil ist nicht der richtige Ausdruck, aber er ist in die USA gegangen und ich Anfang der 60er Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist er da gestorben.
In dieser Debatte um die britisch-französische Union hatte er da wirklich eine herausgehobene Position eingenommen mit diesem Vorschlag, fragen wir doch erstmal bei Hitler nach den Bedingungen, oder gab es tatsächlich noch die Chance, dass man sich auf so eine Union hätte einigen können?
Ich glaube nicht, dass man sich auf so eine Union hätte einigen können. Also selbst wenn man es gemacht hätte, dann ist ja völlig unklar, was bedeutet das eigentlich konkret? Das, was ich eben auch meinte, was hätte das an der Gesamtsituation geändert? Auf deutscher Seite hätte sich niemand für eine solche Union interessiert. Ja, das wäre denen völlig egal gewesen. Für die Deutschen hätte sich nichts geändert. Mit den Briten waren sie ohnehin im Krieg und mit Frankreich, also daran hätte sich nichts geändert. Und man hätte sich auch fragen müssen, was hätte sich für Frankreich geändert? Frankreich wäre auch so besetzt worden, selbst wenn es dann Teil eben einer britisch-französischen Union gewesen wäre. Ja? Insofern bin ich gar nicht sicher, ob das richtig ist, das als wirkliche Option im Juni 1940 zu sehen. Das ist ein Strohhalm, an den Churchill und einige Franzosen sich klammern, unter anderem auch Monet. Aber angesichts der militärischen Entwicklung in Frankreich ist dieser Strohhalm dann auch ganz schnell abgebrochen und ja auch nicht mehr weiterverfolgt worden. Insofern, eine wirkliche Option ist es aus meiner Sicht nicht gewesen.
Ändert sich das später noch einmal? Denn diese britisch-französische Union kommt ja nochmal aufs Tapet sozusagen. Und zwar während der Suez-Krise, wo noch einmal die Rede ist von einer solchen Union, die man doch prüfen könnte.
Das ist eine ganz merkwürdige Geschichte. Das ist ja etwas, was relativ spät, ich weiß nicht, das sind ungefähr 10 Jahre her, ich weiß nicht ganz genau, da hat man in Großbritannien Dokumente gefunden, aus denen vermeintlich, ich bin nicht ganz sicher, ich habe sie selbst nicht gesehen, aber aus denen vermeintlich hervorgeht, dass Guy Mollet, der damalige Ministerpräsident, im Herbst 1956 in London eben einen solchen Vorschlag gemacht hat. Ich bin sehr skeptisch, was das angeht. Also ich bin nicht sicher, wie diese Dokumente entstanden sind, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das eine britische Fehlwahrnehmung gewesen ist. Ich habe mich ausführlich beschäftigt mit Mollet und habe mir auch seinen privaten Nachlass angesehen, der in Paris im Archiv der Sozialistischen Partei zugänglich ist. Und gerade auch für die Zeit, Herbst 1956, weil das ist die Zeit der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Also Suez-Krise beschleunigt die Verhandlungen über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft enorm. Und Mollet ist derjenige, der tatsächlich im November 1956 dann zu Adenauer sagt, so, wir müssen jetzt eine deutsch-französische Verbindung schaffen im Rahmen einer europäischen Gemeinschaft. Also der setzt überhaupt nicht auf die britische Karte. Ja? Und es findet sich nicht eine einzige Spur in dem gesamten Nachlass von Mollet, die darauf hinweist, dass er in Großbritannien diesen Vorschlag gemacht hat. Es ist natürlich theoretisch möglich, dass er das nachher, diese Dokumente hat verschwinden lassen, aber was hätte er für ein Motiv gehabt? Seine politische Strategie im Herbst 1956 läuft, wie gesagt, darauf hinaus, lass uns Europa, West, also das ist das EWG-Europa, das Europa der Montangemeinschaft, lass uns Europa stärken, um es eben als eigenständige dritte Kraft in der Welt zu etablieren und uns auf diese Weise dann angesichts der Suez-Krise unabhängig zu machen von der Sowjetunion auf der einen Seite und den Vereinigten Staaten auf der anderen Seite. Aber hier setzt er nicht auf die Briten, zumal die Briten ja, was Europa angeht, seit 1950 immer gesagt haben, nee, also bei einer supranationalen Gemeinschaft werden wir nicht mitmachen. Das ändert sich dann auch durch die Suez-Krise, aber das ist in dem Moment noch nicht da. Insofern, ich kann mir vorstellen, dass hier ein Irrtum auf britischer Seite vorliegt, was auch mit dem Begriff der Union zu tun hat. Also französische Union bedeutet durchaus was anderes als das britische Union. Ja? Also das britische Union ist eher eine lockere Verbindung. Ja, während eben das französische Union eher dem deutschen Union auch entspricht, also eine sehr enge Verbindung. Das ist aber nur eine Vermutung von mir, das weiß ich nicht, ob das stimmt.
Lassen sich denn aus diesen beiden Geschichten eigentlich ja Informationen, Gesetzmäßigkeiten oder was auch immer ziehen für Sie als Historiker zu der Frage, ob Staaten in ihrem Überlebenskampf bereit sind, auf Souveränität zu verzichten?
Ja, das sind sie. Und das kann man eigentlich seit dem frühen 19. Jahrhundert verfolgen. Das ist also eigentlich eine Geschichte des modernen Nationalstaates. Dieser moderne Nationalstaat kommt immer wieder aus unterschiedlichen Gründen an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit. Das ist einerseits, und das ist im Sommer 1940 der Fall, in militärischer Hinsicht. Frankreich ist zusammengebrochen. Und ohne diese Entwicklung, ohne den Zusammenbruch Frankreichs und ohne die Not Großbritanniens zur gleichen Zeit, hätte es den Vorschlag ja auch nicht gegeben. Wenn man sich auch andere Pläne ansieht, sei es zur europäischen Integration, aber auch zur bilateralen Unionsbildung, wie wir sie ja hier haben, dann tauchen die immer zu Momenten auf, wo eben die Staaten an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit geraten. Ja, das ist also auch in der europäischen Integration durchaus der Fall. Ja, es gibt ein sehr schönes Buch von einem britischen Wirtschaftshistoriker, Alan Millward heißt er, das ist 1992 erschienen und heißt The European Rescue of the Nation State, also die europäische Errettung des Nationalstaates oder die Rettung des Nationalstaates durch Europa. Und seine zentrale These für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft ist, dass eben diese europäischen Staaten, diese westeuropäischen Staaten in den 1950er, 60er Jahren immer mehr Aufgaben übernommen haben, nicht nur im militärischen Bereich, sondern auch gerade im sozialpolitischen Bereich, öffentliche Infrastrukturen, Schulen und so weiter, die sie an die Leistungsfähigkeit, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit geführt haben und dass sie deswegen neue Ressourcen suchen oder versuchen, Aufgaben auf die europäische Ebene zu transferieren, weil sie dann eben gemeinschaftlich leichter zu finanzieren sind. Das ist etwas, was wir im Übrigen ja gegenwärtig auch diskutieren. Ja, im militärischen Bereich, dass man sagt, wir müssen eben Waffensysteme standardisieren, gemeinsam einkaufen und ähnliches. Das ist exakt der gleiche Hintergrund. Man merkt angesichts dieser Situation der Gegenwart eben die Bedrohung durch Russland oder die Wahrnehmung der Bedrohung durch Russland, dass man sagt, wir müssen militärisch aufrüsten. Das ist extrem teuer. Aber wenn man es gemeinsam macht, dann lassen sich hier Kosten sparen. Das heißt also, die Handlungsfähigkeit des einzelnen Staates wird größer durch die europäische Integration. Das klingt zunächst mal paradox, ist aber ein durchgehendes Muster. Wie gesagt, das kann man auch im 19. Jahrhundert an einzelnen Punkten schon finden.
Und doch, vor diesem Schritt einer Union haben die Staaten bislang ja immer zurückgeschreckt. Den sind sie nicht eingegangen. Die Europäische Union ist ja doch etwas anderes als dieses Konzept der britisch-französischen Union mit einem gemeinsamen Parlament, mit einer gemeinsamen Staatsbürgerschaft etc.
Das ist das Interessante, dass es gerade vor allen Dingen im wirtschaftlichen Bereich funktioniert und vor allen Dingen auch gerade, ich sage mal, in einem administrativ-technischen Sinne. Und das ist genau der Gedanke von Monet ja auch gewesen, ja auch 1940. Lass uns hier technisch, administrativ, ökonomisch zusammenarbeiten. Und Churchill hat ja die Idee dann da reingebracht mit der Staatsbürgerschaft und dem Parlament. Das war bei Monet gar nicht der Fall. Ja. Und das ist genau das, ja, was Sie sagen, das sehe ich genauso, dass eben die Frage von politischer Legitimität und auch demokratischer Rechtfertigung, dass diese sich nicht so ohne weiteres auf die europäische Ebene übertragen lässt, zumindest nach Ansicht der handelnden Akteure. Ja, es gibt viele, es gibt ja zahllose Vorschläge für eine europäische Republik, einen europäischen Föderalstaat, nicht zuletzt aus deutscher Sicht. Ja, persönlich bin ich dem durchaus auch offen. Offenbar ist es so, dass eben bei den politisch Handelnden hier eine Barriere ist. Ja, warum auch immer. Ja, und auch diese Debatten über das Demokratiedefizit der Europäischen Union stammt ja letztlich daher, ja, dass man eben gerade in diesem administrativ-technischen Bereich der Europäischen Union sehr, sehr viele Aufgaben übertragen hat, ihre demokratische Legitimation im Vergleich aber zu den Nationalstaaten ganz anders funktioniert oder sehr viel schwächer ist.
Nun besteht die Europäische Union heute aus 27 Staaten. Wie sieht es denn aus Ihrer Perspektive aus mit einer binationalen Union? Wäre die eher in der Lage, sozusagen auch dann die politische Legitimität in den Bevölkerungen zu erreichen, oder ist auch das aussichtslos eigentlich?
Also ich würde gar nicht sagen, dass das aussichtslos ist. So weit würde ich nicht gehen. Ich würde es etwas vorsichtiger formulieren. Aus der Sicht der politisch Verantwortlichen war es bis jetzt nicht realisierbar. Ja, ich würde nicht sagen, dass das grundsätzlich aussichtslos ist. Das wäre, glaube ich, zu weit gegriffen. Wenn Sie jetzt fragen, kann man das bilateral machen? Interessant ist ja, dass es das bis jetzt auch nicht gegeben hat. Es ist offenbar nicht unbedingt die Frage, wie viele machen das, sondern eben, das scheint eine grundsätzliche Barriere zu sein. Das hat sicherlich auch damit zu tun, wie dem eben schon angedeutet, mit der Legitimität, dass eben politisch Verantwortliche gebunden sind an die Legitimation durch ein nationales Parlament beziehungsweise durch eine nationale Wählerschaft. Ja, und der fühlen sie sich verpflichtet, der müssen sie auch Rechenschaft ablegen. Ja, und möglicherweise liegt da diese Barriere. Es gibt ja zahllose Vorschläge im 20. Jahrhundert für eine deutsch-französische Union. Ja, schon in den 1920er Jahren. Adenauer spielt da durchaus auch mit diesem Gedanken. Ja, er hat da noch nicht die Möglichkeiten, sowas umzusetzen. Aber der Gedanke ist da. Das gibt es ganz, ganz oft. Aber als Kanzler hat er es auch manchmal im Hinterkopf, aber er macht es im Endeffekt nicht. Ne?
Wenn ein Politiker diese Idee wirklich umsetzen wollte, glauben Sie, dass dann Krisenzeiten dafür eher geeignet wären oder vielleicht doch eine Behinderung, weil so eine Gesellschaft, die dann auch irgendwie unter Druck steht, sich in die Ecke gedrängt fühlt, gedemütigt ist, vielleicht in dem Fall bei den Franzosen durch die brutale Niederlage gegen die Wehrmacht 1940 oder dann gedemütigt durch wirtschaftliche Misserfolge etc., dass diese Bevölkerung dann vielleicht auch gar nicht bereit ist, so einen Schritt zu gehen.
Doch, ich glaube, dass gerade die Krisensituationen das Entscheidende sind. Wenn wir jetzt gerade eben bei der Suez-Krise waren, das war aus deutscher, aus französischer, aus britischer Sicht eine existenzielle Krise. Ja? Dass also Amerikaner und Sowjets gemeinsame Sache machten gegen Europa. Das war eine massive Bedrohung, die wir uns heute so jetzt nicht vor Augen führen. Und das ist der Motor, der dann dazu führt, dass man einerseits in Großbritannien umdenkt und sagt, naja, also mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ist vielleicht doch keine Idee. 1961 kommt dann der erste Beitrittsantrag. Und das beschleunigt die Verhandlungen zwischen Deutschen und Franzosen und Italienern und den Benelux-Staaten um die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft enorm. Ja. Sie können auch andere Beispiele nehmen, also der Vertrag von Maastricht wäre so schnell zumindest nicht gekommen, ohne eben diese massiven Verwerfungen durch den Zusammenbruch der Sowjetunion in Osteuropa, vor allen Dingen aber auch die deutsche Einheit, die in Westeuropa durchaus als Problem wahrgenommen worden ist. Und man wollte die Deutschen eben stärker einbinden. Ja? Insofern waren dann die Franzosen bereit, auch in Maastricht weitere Zugeständnisse zu machen. Die Deutschen übrigens auch. Ja? Also das geschieht schon vor dem Hintergrund von solchen Krisen, die dann so wahrgenommen werden, dass sie Handlungsbedarf schaffen. Und dann kommt man auch auf Lösungen, auf die man möglicherweise zuvor nicht gekommen wäre.
Und jetzt der bei Historikern wirklich unbeliebte Blick in die Glaskugel. Aber glauben Sie, dass die Zeit, wenn man jetzt in die Zukunft guckt, dass wir eher auf eine engere Integration in Europa hinsteuern oder tatsächlich auf eine engere Integration Kerneuropa zwischen zwei Staaten, zwischen drei Staaten, zwischen vier Staaten, wie auch immer? dass es sich eher in diese Richtung entwickelt?
Ich glaube, dass es sich eher in diese Richtung entwickelt. Jetzt argumentiert nicht mehr der Historiker, sondern der politische Zeitgenosse. Was interessant ist, wir haben ja in den letzten 10 Jahren eine ganze Menge geredet über Brexit. Wir haben im Augenblick, ohne dass groß darüber gesprochen wird, eigentlich die Rückkehr der Briten wieder in diese Europäische Union, nicht im formellen oder im rechtlichen Sinne, aber im politischen durchaus. Ja? Also die Entscheidungen, gerade in Bezug auf Ukraine, aber auch die schwierige Rolle der USA gegenwärtig, die problematische Rolle Chinas und Russland und so weiter, hat dazu geführt, dass es eine sehr enge politische Abstimmung gibt zwischen Paris, Berlin und London, völlig unabhängig, ob die Briten jetzt nun in der Europäischen Union formell drin sind oder nicht. Hinzu kommen auch noch Italien und Polen, aber diese Dreiergruppe, die arbeitet im Augenblick sehr, sehr eng miteinander zusammen, insbesondere was die Frage der Ukraine angeht. Das hat sich in den letzten Tagen nochmal etwas verschoben, Perspektive Macron, europäische Schulden machen, da ist man in Deutschland skeptisch, aber ich glaube nicht, dass das eine grundlegende Frage werden wird. Ja? Entscheidend wird tatsächlich sein, wie wird das weitergehen mit der Ukraine. Wie wird eben Russland wahrgenommen werden? Und Russland und die USA könnten so etwas werden wie externe Föderatoren Europas, das sich eben dann bildet um diese drei Großen, sage ich mal, ohne den Kleinen da zu nahe treten zu wollen. Aber letztlich sind es eben London, Berlin und Paris, die da entscheidend sind. Und die arbeiten im Augenblick in diesen Fragen eng zusammen.
Frankophil, Folge 98 über die britisch-französische Union von 1940 und das Mysterium von 1956. Zu Gast heute der Historiker Guido Thiemeyer von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Wissenschaftliche Begleitung Landry Charrier. Der Dank für Förderung und Unterstützung geht an das GSI Gustav-Stresemann-Stiftung und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.